es hat uns echt alles abverlangt. Meine Heats waren absolut Achterbahn schon. Und dann bin ich da als Vierte über die Ziellinie, ehrlich gesagt, am Burnout zerstört, echt enttäuscht gewesen, logischerweise. Obwohl so ein geiler Tag war eigentlich für mich. Und dann wollte ich eigentlich auch einfach nur heim und dann nochmal so ein Chaos. Oh, das war einfach vogelwild, ja. Jetzt hat's dann, es hat dann 8 Monate gedauert und hat Gott sei Dank ein Happy End.
Liebe Team Defense, es sind keine 300 Tage mehr bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Auf dieser Road to Milano Cortina spreche ich mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür in Italien. Heute sprechen wir mit Skicrosserin Daniela Meyer. Dani hat gerade Ende März WM-Bronze gewonnen, sozusagen als Saison-Highlight 2024-25 und auch 2022 in Peking holte Dani schon die Bronzemedaille. Das war die erste deutsche Skicross-Medaille überhaupt bei Olympischen Winterspielen. Und ihr erinnert euch vielleicht an die verrückte Geschichte dahinter, nachdem Dani eigentlich als Vierte ins Ziel gekommen war. Großes Hin und Her über ein paar Monate, da sprechen wir natürlich drüber nochmal. Aber natürlich auch über ihre actionreiche Sportart generell, wie sie versucht da ja, Verletzungen vorzubeugen und wie sie auch im Kopf klarkommt bei dieser Verfolgungsjagd bergab. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host. Los geht's. Dani, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, servus Paul, danke für die Einladung. Dankeschön.
Ich bin super froh, dass wir heute sprechen können, weil du hast eine sehr erfolgreiche, aus meiner Sicht, Saison hinter dir. War das deine erfolgreichste Saison eigentlich bisher?
Ja, genau. Vor allen Dingen sehr lange Saison, aber ja, auch sehr erfolgreiche Saison. Also, wie du schon gesagt hast, es ist die beste Saison meiner Karriere bisher. Und ja, ich glaube, 3 Siege und was waren's? Vier Podien nur zusätzlich. Das kann sich schon sehen lassen. Doch, bin sehr glücklich mit der Saison.
Im Gesamtweltcup, glaube ich, Zweite geworden und nicht zu vergessen eine Bronzemedaille bei der WM.
Richtig, genau. Die kommt nur on top drauf und eben Zweite im Gesamtweltcup ist ein Riesenerfolg von mir. Ich bin eben noch nie im Gesamtweltcup auf dem Podium gestanden und war schon immer mein Ziel. Mein Ziel ist es natürlich auch mal ganz oben zu stehen, aber ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen.
Ich habe immer das Gefühl, medial zählt eine WM natürlich total viel und das ist, freust dich natürlich auch mega drüber über so eine Bronze, aber wie wichtig ist denn so eine konstante Leistung im Weltcup? Gerade so von außen würde ich denken, Skicross, das ist so, da geht so zur Sache, da entscheiden so Kleinigkeiten und du kannst ein Lied davon singen von vergangenen Saisons. Also wie schwierig ist es, so eine gute Weltcup-Saison hinzulegen?
Ja, es ist echt hart. Also wie gesagt, so, oder wie du auch schon gesagt hast, Bronzemedaille, WM-Geschichten und dann auch nächstes Jahr Olympia, das ist schon ein absolutes Highlight und ultra viel wert für den Sportler. Über eine ganze Saison wirklich eine Höchstleistung zu bringen, dass man im Gesamtweltcup vorne ist, das ist eine ganz andere Hausnummer. Also man kann das nicht miteinander vergleichen. Es ist ultra schwierig, über eine ganze Saison den Fokus hochzuhalten und immer wieder bei jedem Weltcup on Punkt da zu sein. Und genau das ist die Schwierigkeit, weil es ist echt zart, das immer wieder hinzukriegen. Und deswegen sich auch nicht runtermachen lassen, wenn man jetzt einen Weltcup mal nicht so performt. Und ja, gerade im Skicross ist das zart, weil das kann auch ganz schnell mal im Viertelfinale vorbei sein, ohne dass man jetzt groß einen Fehler gemacht hat, sondern weil man ja einfach einen starken Heat hatte, vielleicht den Start mal ein bisschen verpennt hat und dann es schwierig ist, über den Kurs ein gutes Überholmanöver zu machen. Hat man zum Beispiel bei meinem Teamkollegen gesehen. Also er hat auch eine super Saison, hat das echt über die ganze Saison top hinkriegt, dass er immer wieder kleines Finale, großes Finale fährt. Und am Ende waren es dann 3 Leute, die sich um 1, 2, 3 gekämpft haben, echt nah beieinander. Und dann hat er beim vorletzten Rennen im achten Finale so einen starken Heat gehabt. Also das hätte ja auch ein Finale sein können. Und ist dann leider da auf drei raus. Und dann ist er, ja, dann war der Sieg eigentlich für den Gesamtweltcup der He. Weil die anderen halt auch performt haben. Ja, jetzt hat er aber trotzdem den dritten Platz im Gesamtweltcup. Also ich rede von Florian Mümsmann, meinem Teamkollege, und er kann da ultra stolz drauf sein, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, dass es halt ganz schnell auch schon im Viertelfinale oder bei den Jungs im Achtelfinale vorbei sein kann.
Konstante Leistung bei dir ja auch ein Thema, nicht nur im Hinblick auf ja, Leistung, sondern auch im Hinblick auf Verletzungen. Ne? Du bist dieses Jahr auch mal relativ, zumindest oberflächlich, nach außen verletzungsfrei durchgekommen. Wie fühlt sich das denn an? Wie macht der Körper das mit?
Genau. Genau, ja, es eben Konstanz ist eben gerade für den Gesamtweltcup ultra wichtig. Leider habe ich, ja, die letzten Jahre waren jetzt nicht so glorreich, weil ich oft verletzt war. Aber eben, wie du so schon sagst, ich bin mega stolz, die Saison dieses Jahr verletzungsfrei beenden zu können. Zumindest oberflächlich. So paar kleine Wehwehchen hatte ich schon, die mich auch schon bei manchen Rennen ein bisschen gehindert haben, da Leistung zu bringen. Ja, einfach weil ich auch schon viel durchgemacht habe, ist es, und es ist einfach schwer für mich dann mental wirklich frei zu fahren, wenn ich weiß, okay, jetzt hier, mein Knie ist nicht ganz 100% fit, das motzt ein bisschen und ja, aber trotzdem, dann deswegen hatte ich zwischendurch mal so ein bisschen einen Hänger, oder so, Hänger ist jetzt übertrieben, ich meine, es sind trotzdem Top 15 Platzierungen, gell, aber ja, nichtsdestotrotz bin ich da im Großen und Ganzen super happy, dass das so funktioniert hat.
Die Kollegen vom She Happens Podcast haben, glaube ich, gesagt, Skicross ist jetzt kein gesundheitsfördernder Sport. Das bleibt nicht aus, glaube ich, wenn man so viele Rennen hat, ne, dass man das Knie zwickt, dass mal eine kleine Prellung oder so da ist. Das macht der Sport einfach aus, ne? Macht den Sport aus, oder?
Ja, genau, das haben die ganz lustig formuliert. Ja, es ist wirklich kein Gesundheitssport und man kann schon. Ja, also man tut ja natürlich im Sommer alles dafür, dass man sich nicht verletzt. Es sind dann manchmal so Kleinigkeiten. Eben, ich hatte einen schweren Sturz auf der Reiteralm zum Beispiel, der hat mir gar nichts ausgemacht. Also da war ich eher überrascht, dass es da bis auf ein paar blaue Flecken nichts war. Und dann sind so Kleinigkeiten, dass ich mal im Training zu kurz springe. Und ja, das dann manchmal mehr ins Knie sticht als wirklich ein schwerer Sturz. Deswegen ist manchmal so ein bisschen, ja, unvorhersehbar. Also komischerweise ist es bei mir, die vermeintlich leichten Sachen sind schwerwiegender als die krassen Stürze.
Wie stählt man denn seinen Körper? Wie bereitet man den Körper auf so eine Saison vor? Und hast du letzte Saison oder letzten Sommer denn was anders gemacht?
Ja, jetzt groß anders habe ich eigentlich nichts gemacht. Man baut natürlich ultra viel Kraft auf, sehr viel Stabilität versucht man in den Körper reinzubringen. Also jetzt nicht nur rumpfstabil, das ist natürlich essentiell wichtig, dass man in der Luft zum Beispiel kontrolliert fliegt, sondern so wirklich ganz körperstabil, dass praktisch man eine komplette Körperspannung hat und auch die Muskulatur, also die verschiedenen Muskeln miteinander arbeiten können. Sozusagen miteinander spielen können, dass der Körper jederzeit weiß, was er eigentlich zu tun hat. Und eben viel Kraft hochhalten, aber auch viel Ausdauer, dass man die ganze Saison durchhalten kann. Und aber auch ja, für schnelle Regeneration ist natürlich auch wichtig, dass man nach jedem Rennen wieder den Körper schnell wieder runterkriegt. Also es ist gerade beim Skicross musst du eigentlich alles haben. Das macht es auch gleichzeitig so spannend im Sommer. Ja, sehr abwechslungsreich. Man braucht von allem ein bisschen was.
Wo musst du denn besonders arbeiten? Ist es das Knie? Oder hast du noch eine andere Stelle, wo du sagst, boah, das ist echt so meine, im wahrsten Sinne des Wortes, Achillesferse?
Nee, also meine Achillesferse sind wirklich eigentlich die Knie. Es ist sehr interessant, stimmt, das hat sich wirklich geändert jetzt über die Jahre, dass mein Beintraining zum Beispiel, also es sind fast 1,5 Stunden Aufwärmen, bis ich dann wirklich mit dem eigentlichen Training anfange. Also Jedes Beintraining beginnt erstmal mit gutem Aufwärmen, dann mit Beinachsenstabi. Und dann, wenn das alles gut drauf ist, paar Sprünge und dann mache ich noch meine zwei, drei, nein, drei, vier Übungen, wirklich Kraft, also wo dann viel Gewicht drauf kommt, etc. Also es ist sehr, sehr viel Vorbereitung ist mittlerweile notwendig.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Das habe ich aber gehört, ausgerechnet zu deinem entscheidenden WM-Rennen, zum Finale, war gar nicht so viel für dich persönlich, gar nicht so viel Vorbereitung möglich, glaube ich, ne? Du warst auch nicht in Bestform.
Ja, das war jetzt dieses Jahr auch sehr, sehr lehrreich oder sehr interessant für mich. Also ich habe schon vor jedem Rennen sehr große, also sehr viel Vorbereitung. Das beginnt schon in der Früh im Hotel. Und dann habe ich eben direkt vor dem Rennen nochmal meine Übungen. Jetzt war es so, dass mein Knie zur WM sehr, sehr beleidigt war. Das war auch, ja, ich hatte eine kleine Schwellung drin und so. Habe das davor mit dem Arzt abklären lassen. Also es war jetzt nichts, nicht, dass ich nicht fahren hätte können. Ich habe aber diese ganzen Vorbereitungsübungen, die ich normalerweise mache, das habe ich einmal alles in den Mülleimer schmeißen können, weil das halt nicht funktioniert hat. Also sprich, wenn ich die gemacht hätte, wäre mein Knie nur noch voller gewesen und halt nur unbeweglicher. Deswegen war ja, das eigentliche Aufwärmen war dann das Flossingband. Ich glaube, das hat man immer im Fernsehen gesehen. Die drei, vier Kniebeugen, die ich da gemacht habe. Und nur mit Flossingband, sonst hat das eigentlich nicht funktioniert. Ja, das war mein Aufwärmen. Sehr interessant. Eigentlich total unvorbildlich. Aber es hat Gott sei Dank ausgereicht. Es hat funktioniert.
Da wollte ich jetzt auch gerade darauf hinaus. Was macht denn das mit dir im Kopf? Weil, so stelle ich es mir vor, aber so hört man es auch mal wieder, es ist natürlich auch ein brutales Mental Game, so ein Rennen und auch so eine Saison. Aber jetzt mal auf dieses Rennen bezogen, auf das Bronzerennen, bist du dann reingegangen, ich habe nichts zu verlieren, oder bist du reingegangen, all in? Also wie war so dein Mental Game davor?
Ja, also wir haben ja immer einen Trainingstag davor, beziehungsweise Trainingstag, Qualitag und dann Rennen. Und ich war am Trainingstag schon noch ein bisschen skeptisch. Da war ich aber noch nicht so wirklich schnell unterwegs. Dadurch, dass ich wusste, es dürfte jetzt nichts Gröberes sein, also ich kann schon fahren, war es jetzt von mir mental, also meine Kopf-Körper-Beziehung war dann in Ordnung. Ja, da habe ich mich dann einfach ausprobiert im Heat selber auf der Strecke, wie das Knie so reagiert und habe da eigentlich über die Läufe dann so ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, so dass ich gewusst habe, okay, wenn ich jetzt am Rennen dann dastehe, dann kann ich auch die 100% geben. Muss auch dazu sagen, das ist auch, also WM war wirklich jetzt nicht groß vorbildlich von mir. Ich habe auch dann eine Schmerztablette eingeschmissen, was für mich eigentlich ein No-Go ist. Also es ist wirklich nur im äußersten Notfall, dass ich wirklich mit Schmerzmittel fahre. Und das war auch die einzigen Male bisher. Genau, und dann habe ich mir die Schmerztablette eingeschmissen und dann hat man eh weniger Schmerzgefühl und dann konnte ich auch wirklich die 100% geben, was ja auch wiederum sicherer war. Bei uns ist so streng nach dem Motto Geschwindigkeit gleich Sicherheit und je aggressiver man sozusagen fährt, umso sicherer wird es auch über die Kurse drüber und dementsprechend war das dann der richtige Weg.
Kannst du das so ein bisschen erklären für die, die den Sport vielleicht jetzt auch noch nicht so oft gesehen haben? Also klar, Quali fahrt ihr auf Zeit, dann fahrt ihr die Finals, ab Viertelfinale, glaube ich, in Vierergruppen, alle gegeneinander, wer als erstes unten ist, gewinnt. Aber warum ist das so, ja, also warum ist es so wichtig? Klar, schnell zu sein ist klar, aber auch aggressiv zu sein in dem Sport und jetzt aggressiv klingt härter, als es ist, aber so eine
gewisse offensive Fahrlinie, sag ich mal, mitzubringen.
Ja, genau, man braucht eine offensive Fahrlinie. Also wir fahren, wie gesagt, für die Zuschauer nochmal, Skicross, wir fahren zu viert gleichzeitig über ein Parcours drüber mit Sprüngen, Wellen, steilen Kurven, Negativkurven etc. Und da liegt der Punkt, die ganzen Sprünge und die Kombinationen, die man dann fährt, die sind schon auf eine gewisse Geschwindigkeit ausgelegt. Und wir fahren natürlich schon immer auch an die 100%. Und da kann man über die Trainingsläufe, stellt man sich praktisch so ein Muster zusammen, wie ich den Kurs jetzt fahre, wie ich die Elemente fahre. Und die Geschwindigkeit muss natürlich vorhanden sein. Sprich, wenn ich jetzt aufgrund ja, körperlichen Schwächen halt nicht auf meine kmh komme, muss ich diesen Kurs anpassen. Jetzt sind natürlich aber bei einem Sprung, muss ich natürlich so weit springen und brauche ich die Länge beziehungsweise dementsprechend die Geschwindigkeit. Also muss ich auf meine kmh kommen. Und da ist ein offensives Fahrweise deutlich, deutlich besser und sicherer. Gleichzeitig kommt dazu, man hat noch drei andere Personen um sich rum. Und wenn man da natürlich so ein bisschen unsicher ist, so, huha, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, dann lässt man sich gerne ablenken von den anderen, beziehungsweise die anderen stechen vielleicht auch in die Kurven rein, in deine eigentliche Linie. Und dann verliert man wieder Geschwindigkeit. Man lässt sich ablenken, macht vielleicht über die Elemente nicht das, was man eigentlich machen sollte, sprich wegspringen oder wegnehmen. Und dann wird die Landung meistens hart und dann tut's weh.
Ich greife schon mal vorweg Richtung Milan Cortina. Absolutes Spektakel. Kann man jedem wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken. Viel Action, schnell. Oder jetzt, wenn man nochmal zurückblickt auf die WM, der Tobias Müller hat dann ja, glaube ich, auch durch eine Richterentscheidung sozusagen noch die Medaille, die Silbermedaille bekommen. Aber wenn man sich das mal anguckt, den Run, der fährt da so zwei, drei, wie sagt man, Obstacles sozusagen außerhalb der Bahn auch. Alles sieht wild aus. Das ist wirklich voller Action, aber ein cooles Rennen. Und da komme ich zur nächsten Frage. Es ist ja ein ständiger, also es ist über die Saison, über verschiedene Weltcups ein Vergleich, es ist aber auch in jedem Rennen ein ständiger Vergleich. Man muss immer abliefern, wie geht man damit um? Also wie ist es, also es ist wirklich, wenn du nicht ablieferst, wenn du im Vergleich hinterherhängst, dann bist du raus. Was macht das mit dir?
Ja, genau. Es ist ein ständiger Vergleich. Es ist viel Action. Es kann eben alles passieren. Das ist das Mental Game sozusagen. Man muss einfach die Leichtigkeit behalten und der Clou ist, sich nicht zu vergleichen und wirklich bei dir selbst zu bleiben und eben jedem Rennen den Kurs für sich kennenzulernen, für sich selber die beste Variante, die beste Linie herauszufinden, herauszuarbeiten, auf der ich am schnellsten bin und weiß, dass ich mein Maximum rausholen kann. Und dann fahre ich genau diese Linie. Vielleicht habe ich noch Plan B, C, D in der Hinterhand, dass falls jetzt da eine andere meint, sie muss jetzt da was ganz Wildes machen und ich das gar nicht cool finde, dass die jetzt auf meiner Linie fährt, dass ich auch eine andere Linie fahren kann. Aber ja, das ist die Krux, also mehrere verschiedene Varianten in der Hinterhand zu haben und vor allen Dingen bei sich selbst zu bleiben. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wie gelingt dir das?
Wie mir das gelingt, ja gut, viel Erfahrung auf jeden Fall. Und ja, diese Lockerheit, ich habe da, ja, wie gelingt mir das?
Ich war
Das
überrascht,
ist
ihr habt,
schwer,
also
das
ich war
zu
überrascht, wie
beschreiben.
viele Weltcups ihr auch habt und so. Und das eine Saison, du hast gesagt, ein kleines Loch war mal da so, aber du hast echt wahnsinnig gut abgeliefert, die Saison. Und immer wieder auf diesen Modus zu schalten, Rennen für Rennen, immer so für sich sein, obwohl man die Gegner immer im Rennen um sich rum und vor sich und hinter sich hat. Ich stelle es mir unglaublich
Ja,
schwer vor.
es ist so ein ständiges An- und Abschalten, gerade zum Beispiel auch zwischen die Heats, oder? Also ich kann jetzt nicht da über den ganzen Tag im vollen Fokus bleiben und da straight bei mir, sondern es ist immer ein Abschalten und sobald ich im Gate stehe, schalte ich den Schalter wieder rum und dann bin ich da voll bei mir und voll konzentriert. Es ist witzig, ich habe manchmal während dem Heatfahren ganz coole Gedanken, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es gab schon ein paar Mal die Situation, dass ich halt so meine Linie fahre und dann irgendwie andere macht denn irgendein wildes Manöver oder ein wilder Spruch und ich mir denke, ja, oder die Beispiele, was machen Sie jetzt da gerade? Aber die Kunst ist dann eben, dass man wieder zu sich zurückfindet, eben im Hier und Jetzt bleibt und dann sein Stiefel fährt.
Ist das so eine Art
Das kann man.
Flow? Bist du in so einem
Ja,
Flow-Gefühl?
ist genau. Genau, es ist ein guter Flow. Ich sage immer, es ist so ein bewusster Flow. Also ich bin da nicht so out of control, dass ich im Nachhinein nicht weiß, was jetzt gerade passiert ist, sondern ich bin mir ständig und jederzeit total bei mir und bewusst, was ich gerade mache, aber habe trotzdem so diesen Flow-Zustand, ja.
Crazy.
Genau. Und man muss natürlich auch sagen, gell, über die ganze Vorbereitungen, man übt es natürlich, in Heats zu fahren. Da habe ich, also es ist schon nochmal eine Schippe mehr, die ich im Rennen drauflegen kann, als ich jetzt in Trainingsheats fahre.
Können die Gegnerinnen aber wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich können sie auch. Und im Training, jetzt gerade wenn wir seine Vorbereitung sehen, dann probieren wir auch viel aus und da helfen wir uns auch ein bisschen gegenseitig. Also wir geben uns da auch gern mal Feedback, gegenseitiges, was jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu manchen anderen Sportarten überhaupt nicht, also total untypisch ist. Aber ja, und dann im Rennen all in.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, spätestens so dann im Starthaus, in der Startlinie, wenn das Signal kommt, da ist dann so all in und da gibt es dann noch keine Freundin mehr. Du, wenn man dich beobachtet, du sprichst immer nochmal mit dir. Was geht dir durch den Kopf? Gehst du den Parcours nochmal durch? Was, oder machst du
Nee,
dich
ich
selber
sag's
nochmal
so.
heiß?
Es ist ganz witzig, da sprechen mich ganz viele drauf an. Es ist immer unterschiedlich. Ich sag da noch paar wichtige Sätze zu mir. Manchmal sind das so einfach motivierende Sachen, manchmal sind es beruhigende Sachen. Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sind es auch wirklich so Fokusgeschichten zum Kurs nochmal. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, weil ich mir natürlich insbesondere zwei Rennen, muss ich ehrlicherweise gestehen, nochmal angeguckt habe. Natürlich in Peking das Finale und jetzt das WM-Finale. Und da ist etwas Wiederkehrendes, aber korrigiere mich gerne, wenn mein Eindruck täuscht. Was hat dieses Tigermuster? Was hast du mit dem Tigermuster? Was hat es damit auf sich? Hattest du Tigermuster so als Tape sozusagen?
Ach so, das Leo-Muster. Du meinst das
Leo, Leo,
Leo-Muster?
sorry, Leo, ja.
Ach so, du meinst das Leo-Muster. Ja, ich bin so ein bisschen die Leo-Tante im Team. Ich weiß nicht, ob dir das im Allgemeinen schon aufgefallen ist. Es gibt irgendwie gefühlt in jeder Mannschaft so eine Frau, die so ein bisschen einen Leo-Tick hat. Und ich bin das in unserer Mannschaft. Ja, ich habe mein eigenes Evel-Kinesio-Tape, das mit Leo-Print ist. Ich habe meine ganzen Sachen sind mit Leo markiert und ich trage immer dieses Leo-Buff. Genau, ich finde Leo toll und deswegen habe ich das immer an.
Müssen wir mal gucken. Ich glaube,
Oder immer ein bisschen fein.
in der letzten Kollektion war, glaube ich, auch ein bisschen Leo drin für die Spiele. Mal gucken, ob wir das für Mailand Cortina auch wieder unterbringen können.
Ja, das wäre cool. Ja, das ist der einzige, also, oder was heißt Scheiß? Nein, das ist ja voll normal. Eben zu Olympia darf man ja nur die Sachen anziehen, die wir auch bekommen. Sind ja auch coole Sachen, aber da ist dann halt mein Leo-Buff nicht dabei, deswegen musste ich das irgendwie anders machen. Habe ja eine Lösung gefunden.
Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen über Olympia schon gesprochen. Wir könnten jetzt erstmal vorausschauen, aber lass uns auch einmal nach hinten blicken, beziehungsweise auch nochmal mit der WM. Die WM gewonnen hat eine gewisse Fanny Smith aus der
Ja.
Schweiz. Die kennst du lange, die kennst du gut. Ihr habt eine Geschichte, die ist ausführlich und oft erzählt, aber auch da für die, die es wirklich vielleicht nur oberflächlich, die neu dabei sind, die noch nicht so lange Olympia verfolgen, die nicht mehr wissen, was in Peking passiert ist. Kannst du es in deinen eigenen Worten, du hast es bestimmt schon eine Million Mal erzählt, aber in deinen eigenen Worten so ganz kurz mal wiedergeben, deine Olympiageschichte?
Ja, wir sind halt zusammen das große Finale gefahren bei Olympia. Und wir hatten dann auf der Ziellinie nochmal einen sehr engen Kampf kann man es mal so freundlich ausdrücken. Nee, ja, wir hatten eine, ja, wir hatten halt einfach ein bisschen ein
Gehakel,
Austausch,
würde ich
ein
sagen.
Gehakel, kann man sagen. Ja, genau, gehakelt. Und das hat mir sehr viel Geschwindigkeit dann gezogen. Und ich bin dann als Vierte über die Ziellinie gefahren und war natürlich erstmal am Boden zerstört, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das war schon ziemlich hart für mich.
Ja, verständlicherweise.
Wir sind dann da im Zielraum gewesen und es gab eine lange Juryentscheidung und es wurde dann entschieden, dass die Fanny eine gelbe Karte bekommt. Das heißt, für alle, die sich da nicht auskennen, gelbe Karte heißt ranked as last, also sprich als Vierte. Somit wurde Fanny auf 4 gerückt und ich auf 3. Dagegen wurde dann Protest eingelegt und bla bla bla, pipapo. Ich habe derweil meine Bronzemedaille bekommen. Und dann ist es alles hin und her gegangen und über sämtliche Sachen. Auf jeden Fall wurde mir die Medaille dann mal kurz aberkannt. Dann haben wir wieder, hat natürlich Deutschland wieder Protest eingelegt. Und im Endeffekt haben sich die zwei Nationen zusammengetan und haben dafür doch geworben, dass wir 2 Bronzemedaillen machen. Und das ist jetzt auch am Ende rausgekommen. Und jetzt darf ich eine wunderschöne Bronzemedaille mit Fanny Smith zusammen teilen.
Also eigentlich ein Happy End, aber Wahnsinns, Wahnsinns-Story. Ich glaube, für dich eine absolute Achterbahn. Es gibt, wenn man sich die Übertragung von früher anguckt, bei Eurosport oder so, da gibt es dann Bilder wie die Jury, da kommt eine Frau von der Jury, erzählt es so funny, du stehst so im Hintergrund, da ist sowieso schlechtes Wetter, das ist so eine ganz triste Atmosphäre eigentlich. Und du sagst hinterher, ey, das ist, in dem Moment sagst du es noch, also wirklich direkt nach dem Rennen, ey, das ist nicht fair, ich bin Vierte und sie ist Dritte und das war jetzt nicht so schlimm und dann dieser ganze Tag und du freust dich dann natürlich, weißt aber auch nicht so richtig und das ist wirklich absoluter Wahnsinn, aber schön, dass es ein Happy End hat.
Ja, also es war wirklich vogelwild und ja, meine Reaktion, man muss das vielleicht auch ein bisschen aus anderen Augen sehen. Wenn man da bei so einem, das war meine erste Olympiade, und wenn man da so bei so einem großen Event ist, es war eh, also diese Olympiade war eh vogelwild mit dem ganzen Covid und jeden Morgen Test und du weißt nicht, ob du überhaupt starten kannst und hier und da und jenes und dann fängt auch noch das Wetter an, dass es von schönem Wetter zu Schneefall übergeht und es hat uns echt alles abverlangt. Meine Heats waren absolut Achterbahn schon und dann bin ich da als Vierte über die Ziellinie, ehrlich gesagt, am Boden auch zerstört, echt enttäuscht gewesen, logischerweise. Obwohl so ein geiler Tag war eigentlich für mich. Und dann wollte ich eigentlich auch einfach nur heim und dann nochmal so ein Chaos. Oh, das war einfach vogelwild, ja. Jetzt hat's dann, es hat dann 8 Monate gedauert und hat Gott sei Dank ein Happy End. Ja.
Ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Der Team Deutschland Paralympics Podcast, meine Hörempfehlung an euch. In der aktuellen Episode ist Lynn Katzmeier zu Gast.
Bei uns wird es halt wahrscheinlich eher wie ein Weltcup, bei dem man halt Paralympicsieger wird. Also klar denke ich, dass nochmal eine andere Stimmung sein wird, aber einfach von den Leuten her sind es halt nur wir Langläufer zusammen. Aber ja, Paralympics sind einfach was Besonderes. Also ich glaube, es wird trotzdem richtig cool.
Wenn Lynn Katzmeier ihre Tasche für Wettkämpfe und Trainingslager packt, dürfen zwei Sachen nicht fehlen. Das ist einerseits die Laserwaffe für sehbeeinträchtigte Biathletinnen und ihre Gitarre. Die immer noch erst 18-jährige Vorzeigeathletin hat einen schwierigen Winter hinter sich und steht vor einem besonderen Jahr. Kurz nach ihren zweiten Paralympics schreibt Lynn Katzmeier nämlich ihr Abitur. Im Team Deutschland Paralympics Podcast erzählt sie, warum sie dabei aktuell eher an die Abi-Party denkt als ans Lernen, warum die Paralympics sich für sie eher wie ein gewöhnlicher Weltcup anfühlen werden und sie gibt eine musikalische Einlage zum Besten. Also sie singt auch im Team Deutschland Paralympics Podcast. Unbedingt anhören, Team Deutschland Paralympics Podcast. Hier geht's jetzt weiter mit Dani Meier. Werbung Ende.
Und was man auch noch dazu sagen muss, das ist jetzt wichtig, weil ganz viele Leute sprechen mich darauf an und sagen immer so, ja, wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und der Fanny? Das muss doch jetzt, müsst euch doch jetzt gar nicht mehr verstehen, etc. und bla bla bla. Im Gegenteil, also es hat uns eher ein bisschen zusammengeschweißt, geschweißt oder zusammengebracht. Sie ist da auch ziemlich bald zu mir herkommen und wir hatten dann ein Gespräch darüber, wie wir das handeln, dass natürlich jede von uns Schritte dagegen vornimmt, gegen die Entscheidungen, aber das niemals persönlich gegen uns ist, also nicht gegen sie und auch nicht gegen mich, sondern immer gegen die FIS, gegen die Entscheidung. Und also die FIS hat ja das stellvertretend die Jury gestellt. Und genau, so hat uns das eigentlich dann eher zusammengeschweißt.
Und Sunny Smith ist doch jemand, gut, die stand dir jetzt auch im WM-Finale wieder gegenüber. Und ich glaube, die könnte dann vorausschauen natürlich auch in Mailand wieder eine oder in Livigno in eurem Fall eine ernstzunehmende Gegnerin sein.
Ja, absolut.
War die Saison irgendwie schon jetzt Olympische Spiele ein Thema? Ich glaube, quali-relevant war es noch nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin oft in Interviews darauf angesprochen worden oder so Sachen, aber jetzt speziell ist es noch kein großes Thema. Also auch für mich, ich werde mich jetzt ganz normal vorbereiten und klar werden mein Trainingspunkt mit Ziel auf Olympia-Höchstform da ausgelegt, aber das finde ich, hat man eben von Peking vor allen Dingen gelernt. Entschuldigung, dass man wirklich erst dort ist, wenn man im Gate steht und dann wirklich am Renntag vor Ort ist, weil so viel passieren kann. Und ja, deswegen erstmal Urlaub, dann trainieren, dann die ersten Rennen fahren und dann sind wir bei Olympia.
Erstmal abschließen. Aber das ist eine spannende Einstellung, finde ich, weil ganz viele sagen natürlich selbst, also nach den Spielen, wenn es noch 4 Jahre wieder sind, also ohne das würde ich gar nicht durchkommen, weil das motiviert mich so sehr, dieses nächste Ziel, Olympische Spiele. Und du sagst jetzt eher so, ja, also klar, ich bin mir sicher, du hast ja auch Ziele, ne? Und auch für Mailand vielleicht Ziele, aber dass du wirklich eher Schritt für Schritt gehst und sagst, boah, jetzt erstmal wieder aufbauen und ja, so eine etwas andere Herangehensweise hast.
Ja, also man muss schon sagen, eben so die großen langfristigen Ziele sind dann schon solche Sachen wie Olympia oder eben zur nächsten WM etc. Das sind so die großen Ziele, die ein bisschen in der Ferne stehen und die dann immer näher rücken. Aber gerade, ja, das zeigt auch unsere Sportart, oder? Man kann nicht, es hängt halt nicht von dem einen einzigen Lauf oder von dem einen einzigen Run-Up, sondern man muss dann sich vom Viertelfinale übers Halbfinale, über großes Finale durchkämpfen. Ich habe durch meine Erfahrungen gemerkt, wie schnell auch so ein Rennen oder so eine Saison einfach vorbei sein kann. Das ist mal einmal ein bisschen unaufmerksam oder unglücklich gelaufen, dann war es das mit der Saison. Man sieht jetzt zum Beispiel auch bei der Weltklasse-Skifahrerin Frederica Prignone, die jetzt den Gesamtweltcup gewinnt und dann jetzt bei der Nationalmeisterschaften schwer stürzt und jetzt wirklich schwere Verletzungen hat und jetzt ist es noch ein krasses Rennen, eine riesengroße Herausforderung, vor der sie jetzt steht, dass sie da wieder pünktlich zurückkommt für die Spiele zu Hause. Und ja, deswegen, ich habe das große Ziel, aber man muss die kleinen Schritte vor sich gehen, damit man auch wirklich dort ankommt.
Weißt du schon was, wie ihr euch qualifiziert? Läuft das über die Weltrangliste oder müsst ihr gewisse Kriterien, Normen erfüllen?
Ja, es geht über. Also die Norm ist zweimal Top 16 oder einmal Top 8, dass man sich jetzt die Basic-Quali hat sozusagen zu Olympia. Und dann ist es natürlich nur die Top 4 normalerweise von jeder Mannschaft dürfen da teilnehmen. Genau, es geht dann noch so um Quotenplätze, aber da haben wir die Quotenplätze alle erfahren. Das wird zum Beispiel natürlich bei den Männern ist es dann nochmal ein bisschen härter, weil wir sind nächstes Jahr wahrscheinlich 9 männliche Athleten, die in Weltcup-Saison starten und von denen dann natürlich die Top 4 werden zu Olympia gehen.
Ich glaube, das wäre auch noch eine Frage gewesen bei euch Frauen. Es ist ein bisschen dünner, ne? Ihr seid so, du bist so die Erfahrene, sag ich mal. Ich glaube, da sind noch zwei junge Kolleginnen jetzt ein bisschen am Nachrücken. Wie sieht's da aus?
Momentan sind wir zu dritt im Weltcup. Das sind zwei junge Mädels und ich. Vielleicht kommt noch eine aus dem Europacup noch mit hoch für die nächste Saison. Das ist noch nicht ganz sicher. Und dann werden wir vier Mädels. Und also dementsprechend, es ist jetzt, also natürlich muss ich die Norm schaffen. Es dürfte jetzt bei mir eigentlich kein Problem sein. Aber genau, dann ist es eigentlich, wenn du die Norm hast, bist du eigentlich auch relativ sicher mit dabei. Das ist bei den Herren natürlich ein bisschen enger. Muss man einfach so sagen.
Wir gehen mal davon aus, dass du das alles packst, dass du verletzungsfrei bleibst, dass du in Livigno dann an den Start gehst. Was wünschst du dir? Gar nicht sportliches Ziel, aber was wünschst du dir für den Wettkampf, von den Spielen, von ja, Corona-freien Spielen in Europa?
Oh, also ich freue mich riesig drauf. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Leute vorbeikommen und zum Zuschauen kommen. Das ist wirklich auch Spiele sind, wo die Leute auch Bock drauf haben. Also ich war ehrlicherweise in Paris, war ich 2 Tage mal vor Ort und habe mir das angeschaut und das fand ich schon ultra cool. Also für mich als Zuschauer war das schon Gänsehaut-Feeling, weil ich mich natürlich in die Athleten reinversetzen kann und es gibt nichts, also es ist wirklich unglaublich, wenn du es vor einer so einer großen Kulisse oder vor so vielen Leuten fahren kannst und es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Und das wünsche ich mir für Livigno beziehungsweise meinen Cortina, dass da wirklich die Leute auch Bock drauf haben und vorbeischauen.
Also, ihr habt es gehört, ein klarer Wunsch von Danny Meyer. Macht den zur Wirklichkeit. Kann ich hier auch noch kurz Werbung machen, wenn der Podcast rauskommt? Da ist noch ganz kurz das Ticketfenster offen, glaube ich. Ich verlinke euch das alles
Okay.
in den Shownotes, damit dann die Piste voll ist, wenn Danny da vielleicht um die nächste Medaille fährt. Wir drücken die Daumen.
Ja, unbedingt. Also actionreich wird es auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen.
Vielleicht allerletzte Frage. Kommende Saison, jetzt wir haben jetzt drüber gesprochen, viele Rennen in der Weltcup-Saison, ein bisschen weniger. Wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du es genauso machen wie diese Saison? Du hast dann viele Rennen, aber vielleicht hast du auch viel mehr Verletzungsrisiko wieder. Oder würdest du sagen, boah, nee, ich brauche nur 3, 4, 5 gute Stops und dann bin ich für Mailand ready?
Also gut, Mailand ist sowieso ziemlich in der Mitte von der Saison, muss man dazu sagen. Ich brauche da auf jeden Fall ein paar Rennen, um abzuchecken, wie so meine Form ist. Aber sonst bin ich grundsätzlich voll dafür, ungefähr so viele Rennen zu haben wie jetzt diese Saison. Das war okay. Also es waren schon viel, aber es sollten jetzt nicht unbedingt mehr sein. Aber ja. Also von dem her, Rennen fahren macht mir schon mega viel Spaß. Da kann schon einiges dabei sein. Ja.
Dani, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich in Mailand, Cortina bzw. in Livigno.
Ja, voll gern. Dankeschön auch. Und ich freue mich. Ich bin auf jeden Fall motiviert für Livigno.
Das war's mit Dani Meier und dem Team Deutschland Podcast für heute. Wie immer ein großes Dankeschön an die Sparkassenfinanzgruppe für das Möglichmachen dieser Episode. Produziert wurde der Team Deutschland Podcast von Team D Studios. Wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst oder den Podcast empfehlt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, tschüss.